Das Beste ist, sich keinen Kopf zu machen. Wenn man zu verkopft ist, dann klappt es so und so nicht. Und da kann man die Ernährung bestimmt umstellen, aber man muss frei im Kopf sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für viele Paare, die auch sagen, wir haben jetzt geheiratet, wir wollen schwanger werden, aber oft klappt es halt genau dann nicht, weil sie so sehr wollen.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition.
Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Health Nerds Pro Edition. Was machen wir hier? Einmal im Monat liefern echte Professionals einen ungefilterten Blick in ihr jeweiliges Wirkungsfeld. Also, sie teilen in einem wissenschaftlichen Kontext ihre Expertise und ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu Gesundheitsthemen wie Ernährung, Regeneration, sportliche Aktivität und natürlich auch Mindset. Und heute in dieser Folge, da haben wir einen ganz besonderen Gast. Nicht wirklich ein Professional, jedenfalls nicht in dem Thema, über das wir sprechen wollen. Leonie Gast ist heute bei uns aus dem Team Artgerecht. Leonie, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf.
Du arbeitest unter anderem als Assistenz der Geschäftsführung. Einige kennen dich aber auch unter Leonie Rosella, so heißt du bei Instagram. Da nimmst du deine Community mit durch dein spannendes Leben. Du machst auch was fürs Fernsehen, also du bist vielseitig unterwegs. Aber warum wir dich heute hier haben, du bist schwanger.
Genau.
Also sozusagen eine professionelle Schwangere. Jemand, der es wirklich am eigenen Körper, am eigenen Leib erfährt, was es bedeutet, ein Kind in sich zu tragen und bald zur Welt zu bringen.
Ja.
Und es ist bei uns bei den Health Nerds so, dass unsere Community aus vielen, vielen Frauen besteht. Und wir kriegen immer wieder Fragen auch zum Thema schwanger werden, schwanger sein, Kinder bekommen. Was brauche ich? Wie verändert sich mein Körper? Was ist mit Hormonen? Welche Supplements würden mir gut tun? Und jetzt haben wir hier die Chance, mit dir wirklich mal am lebenden Beispiel zu sprechen, was sich wirklich verändert, was wie sich dein Leben auch auf den Kopf stellt. Und wir haben Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, natürlich unseren wissenschaftlichen Kopf, der uns hier gesundheitliche Zusammenhänge liefert und uns erklären wird, wie die Dinge im Körper funktionieren und warum eben manche Dinge sich ja krass verändern, wenn Frauen schwanger werden. Matthias, auch an dich, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich mit dabei sein darf und Leonie, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja, absolut. Also wir freuen uns sehr mit dir. Wir wissen schon seit ein paar Wochen oder Monaten, dass du schwanger bist und sind sehr dankbar, dass du heute ja das mit uns teilst. Lass uns mal vorneweg erstmal so ein paar Key Facts. Welcher Monat, welche Woche?
Also ich bin jetzt in der 23. Woche. Das ist der 6. Monat. Mhm. Geht jetzt auf den 7. Monat zu. Ich habe das erst in der 10. Woche, glaube ich, erfahren, dass ich schwanger bin, weil es war nicht geplant, sagen wir es mal so.
Aha.
Es war doch sehr überraschend. Ja, und der Geburtstermin ist der 22. Mai.
So, und du hast mir heute auch schon verraten, es wird ein Junge.
Genau, das wissen wir auch schon. Das wird ein Junge.
Also jetzt, das ist natürlich ein Riesending. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin 31 Jahre alt.
31. So, es war nicht geplant, hast du gesagt, aber die Freude ist dir anzusehen. Ihr hattet schon vor, Kinder zu bekommen oder ein Kind zu bekommen.
Auf jeden Fall. Ich bin mit meinem Freund jetzt seit 9 Jahren zusammen, also fast 9 Jahre. Und bei uns stand schon im Raum, wir wollen jetzt Kinder. Es war jetzt nicht direkt geplant. Also ich nehme seit 3 Jahren nicht mehr die Pille. Habe die abgesetzt vor 3 Jahren, weil ich einfach keine Hormone mehr zu mir nehmen wollte. Und wir haben dann einfach ganz normal verhütet. Also ich habe Temperatur gemessen und es hat 3 Jahre lang super geklappt. Also es funktioniert doch ohne die Pille.
Ja, so, also es ist ein Riesenthema. Und wir wollen heute mal versuchen, sowohl natürlich deine Reise jetzt in der Schwangerschaft ein bisschen mitzuerleben und mal zu schauen, was da so passiert. Wir wollen aber auch darüber sprechen, Matthias, was können Pärchen tun, die den Gedanken oder den Wunsch haben, schwanger zu werden und es vielleicht, wo es nicht so einfach klappt, ja? Also es gibt Leute wie bei dir, da passiert es einfach zufällig und es gibt natürlich auch Pärchen, die versuchen es monatelang, jahrelang. Und es klappt einfach nicht. Und alle sind dann auf der Suche, was kann ich tun? Kann ich mich anders ernähren? Kann ich Sport treiben? Kann ich Supplements nehmen? Wie kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich vielleicht doch schwanger werde? Darüber wollen wir gleich mal sprechen. Und wir wollen natürlich auch schauen, was kommt auf dich zu, wenn das Kind dann irgendwann da ist? Wie geht's da mit deinem Körper weiter? Was machen die Hormone? Welche Bedürfnisse hat dein Körper an Nährstoffen und an Dingen, an Bausteinen? Also eine spannende Folge und ich kann auch den Männern hier in der Community versprechen, Jungs, auch für euch ist das hier definitiv was sehr, sehr Spannendes Und lass uns mal direkt reingehen. Also, Leonie, bei euch war es ein Zufallsprodukt?
Genau, also wir haben gesagt, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Wir verhüten jetzt nicht mehr. Ich achte auch einfach nicht mehr mal so richtig, wann mein Eisprung ist oder wann meine fruchtbaren Tage sind. Also wir lassen es einfach mal laufen, sagen wir es mal so.
So, das heißt, diese Temperaturmethode, die ihr angewandt habt, die habt ihr dann hinten raus die letzten Wochen, Monate nicht mehr so intensiv?
Genau. Ich würde sagen, ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus. Was heißt, ich weiß eigentlich schon, wann meine fruchtbaren Tage sind oder ich spüre das auch sehr gut. Also seit ich die Pille nicht mehr nehme, ist wirklich mein Gefühl von meinem Körper ganz anders. Mhm. Also das kann ich wirklich jeder Frau empfehlen. Ich fühle mich seitdem so viel besser. Mein Selbstbewusstsein ist so viel besser geworden. Früher stand ich vorm Spiegel und morgens fand ich mich super sexy und eine Stunde später war ich dick. Ich würde sagen, es lag an der Pille, an meinen Hormonen, die ich im Körper hatte. Seit ich die Pille nicht mehr nehme, ist das einfach weg. Mhm. Also ich habe nicht morgens so ein Gefühl und eine Stunde später so ein Gefühl. Mhm. Genau.
Die Pille ist natürlich immer eine große Diskussion. Matthias, du als Gesundheitswissenschaftler, wie schätzt du oder wie ordnest du das ein? Also ist die Pille generell etwas Schlechtes oder würdest du sagen, es ist in einer bestimmten Lebensphase durchaus ein probandes Mittel? Wie lange sollte man das nehmen? Was gibt es für Alternativen, die auch wirklich gut funktionieren? Lass uns das Thema zumindest mal kurz anreißen.
Ja, unbedingt, weil das eigentlich auch sehr gut zu dem Thema passt, schwanger werden zu wollen. Das ist ein wichtiges Feld. Ich glaube, dass die Generation von Leonie noch mal mehr damit konfrontiert worden ist und mittlerweile vielleicht sich der Blick auch noch mal drauf ändert. Bedeutet, die Pille, die eingesetzt wird, je nachdem gibt es unterschiedliche Hormonpräparate, Gestagenpräparate, Östrogenpräparate, die relativ zügig eingesetzt werden, vielleicht auch schon direkt nach der Menarche, also nach so der ersten Regelblutung, also den Eintritt in die Pubertät. Und je nachdem, wenn sich das einpendelt, dann schnell gesagt wird, okay, die Blutungen sind stark, die Schmerzen sind sehr stark, wir setzen eine Pille mit ein. Es wurde früher, ich weiß nicht, ob das heute immer noch als so mit eingesetzt wird, gerade auch bei anderen hormonellen Veränderungen, die dann durchaus eine Rolle spielen, die dann eher zu Akne und Ähnlichem führen, die Medikamente, also die Pille mit eingesetzt. Und so wie es Leonie beschrieben hat, wir geben letztendlich sehr standardisiert immer eine Hormonmenge in den Körper mit rein und die muss dementsprechend verarbeitet werden. Und dann gibt es unterschiedliche Formen und Dosierungen und Anwendungsschemata, das heißt entweder durchzunehmen oder dann auch zu pausieren, dass dann auch eine Blutung eintritt, die aber nicht vergleichbar ist mit der zyklisch gesteuerten Blutung in der Menstruation. Und das Absetzen kann durchaus bei vielen auch zu einem Problem werden. Und es muss ja auch nicht nur die Pille genommen werden. Es gibt eben auch Hormonimplantate, Spiralen, die Hormone abgeben. Und der Körper muss natürlich lernen, wieder ohne diese zusätzlichen Hormone zurechtzukommen. Und wenn es wie bei Leonie so gut funktioniert, dass sie wieder auch natürlich in ihren Zyklus reinkommt, ist das natürlich sehr gut. Aber bei vielen ist hier vielleicht auch schon ein wichtiger Baustein, dass es ein hormonelles Ungleichgewicht gibt, der Zyklus nicht richtig ablaufen kann, das Ei nicht richtig reifen kann, nicht springen kann und dementsprechend eine Befruchtung auch schwierig werden würde.
Mhm. Würdest du sagen, jemand, der längere Zeit die Pille genommen hat, also ich sag mal 20 Jahre zum Beispiel, und sie dann absetzt, um schwanger zu werden, ist das schwieriger für den Körper als jemand, der noch nie die Pille genommen hat? Gibt es da Zahlen, gibt es da Untersuchungen, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
Ja, durchaus. Also der Regelfall ist eigentlich mit dem Absetzen, dass man erst eine Pause auch hat, bis sich der Zyklus wieder normal einsetzt. Das ist eigentlich auch die Vorgehensweise, absetzen und dann braucht es einige Zyklen. Aber bei einem Großteil der Frauen, die die Pille abgesetzt haben, dauert es deutlich länger oder der Zyklus insgesamt ist auch so gestört, dass vielleicht auch keine Blutung einsetzt. Und ich versuche immer gerne auch zu erklären, dass die Blutung selbst natürlich das ist, was man gerne als Zeichen dafür nehmen würde, dass der Zyklus funktioniert. Es wird schon so sein, dass es auch eine zyklische Bewegung gibt. Es geht ja um Hormone in einem circa lunaren Rhythmus, also 28-Tage-Rhythmus, plus minus ein paar Tage. Und das wird gesteuert vom zentralen Nervensystem, also Hypothalamus, Hypophyse spielt eine Rolle und dann die Gonaden, die Eierstöcke, die dann eigentlich die Zielhormone produzieren und dann haben wir eine zyklische Bewegung. Das heißt, es könnte auch ein Zyklus stattfinden, wenn keine Blutung letztendlich stattgefunden hat, dann scheint aber vielleicht in den Hormonverhältnissen etwas nicht gestimmt zu haben. Leonie hat gerade eine Messmethodik verwendet, die sie als Verhütungsmethode angesetzt hat, die eigentlich in der Überlegung mal im Ursprung war, ich versuche meine fruchtbaren Tage zu finden, indem ich schaue, wie der Temperaturanstieg ist, weil der geht quasi um den Eisprung herum hoch und dann kann ich mich daran orientieren.
Mhm. Auch ein Thema, was beim Thema Schwangerschaft immer wieder natürlich diskutiert, besprochen wird, wo auch viele Leute eine Meinung haben, ob sie richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. Wann sollte eine Frau schwanger werden? So, also ich weiß, es gibt immer wieder Diskussionen, auch bei meiner Frau, als sie mit Anfang 40 nochmal schwanger geworden ist, wie kann man so alt noch Mutter werden? Also auch schon teilweise ja Diskussionen, die schwer nachvollziehbar sind. Aber rein aus medizinischer Sicht würdest du sagen, gibt es eine Altersspanne, wo die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, am größten ist? Gibt es da Erkenntnisse, dass man sagt, okay, wirklich in jungen Jahren um die 20, 22 oder Anfang 30 oder ist das völlig egal?
Wird schwierig sein zu verallgemeinern. Am Ende des Tages zählt immer, ob ein Zyklus normal ablaufen kann und eine Fruchtbarkeit besteht. Und die kann auch in jungen Jahren schon gestört sein. Und ich würde mich jetzt nicht rein auf die biologischen Gegebenheiten beziehen und sagen, naja, weil man schwanger werden kann, sollte man das tun. Wir haben natürlich auch gewisse gesellschaftliche, kulturelle Gegebenheiten, die dementsprechend anders sind. Das heißt, mit Eintritt in die Pubertät wäre es möglich, aber nicht sinnvoll. Das heißt, jede Frau muss natürlich selbst entscheiden, wann es passend ist. Felix, wie bei dir auch oder wie bei euch auch. Dann, wenn es in die Lebensphase passt und wenn es dann gut funktioniert, zeigt es nur dafür, dass die Fruchtbarkeitsgegebenheiten auch vorhanden waren und dementsprechend das ja gut funktioniert hat. Mhm. Wenn wir uns anschauen, heutzutage ist das globale Durchschnittsalter für das erste Kind liegt bei 26 bis 27 Jahren, also das Alter der Mutter. Und in Europa im Schnitt zwischen 29 und 30 Jahren und in Deutschland bei 30,2 Jahren. Das sind Zahlen aus 2023. Durchschnittsalter.
Okay, also Leonie matcht total rein. Ja, du bestätigst den Durchschnitt genau. Also bei euch hat es quasi einfach funktioniert. Habt ihr trotzdem irgendwie versucht, es in irgendeiner Form zu pushen? Habt ihr irgendwie, ich sag mal, schon versucht, an bestimmten Tagen vielleicht intim zu sein? Oder hast du irgendwie deine Ernährung geändert? Oder hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Oder habt ihr es wirklich einfach auf euch zukommen lassen?
Also wir haben es wirklich einfach auf uns zukommen lassen. Ich muss dazu sagen, von meinem Freund, die Mutter ist Reproduktionsmedizinerin und ich kenne sehr, sehr viele Fälle von ihr, also was sie berichtet, wie viele Frauen versuchen, schwanger zu werden und wie viele bei ihr wirklich sind. Und es hat mich extrem erschrocken und auch mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich kenne ja die Mutter von meinem Freund jetzt auch schon 8, 9 Jahre und da hört man ja einiges. Und vor ein paar Jahren war das ja noch total weit weg von mir und ich so, ja, bei mir passiert das nicht. Aber als man dann immer mehr mit dem Gedanken gespielt hat, schwanger zu werden, war das auf jeden Fall so in meinem Kopf und ich habe mir gedacht, oh Gott, bin ich eine von diesen Frauen, die nicht sofort schwanger wird? Braucht sie Hilfe? Muss sie auch mal zu ihr, um das checken zu lassen? Und sie hat mir dann gesagt, das Beste ist, sich keinen Kopf zu machen. Und das merkt sie auch immer wieder bei Patienten. Wenn man zu verkopft ist, dann klappt es so und so nicht. Und da kann man die Ernährung bestimmt umstellen. Aber man muss frei im Kopf sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für viele Paare, die auch sagen, wir haben jetzt geheiratet, wir wollen jetzt schwanger werden. Also das klappt manchmal, aber oft klappt es halt genau dann nicht, weil sie so sehr wollen. Und ich glaube, das war unser Vorteil, dass wir einfach so frei waren und einfach gesagt haben, ja, wir gucken jetzt mal. Wir gucken jetzt mal. Gut, ich muss auch sagen, vielleicht, wenn mein Zyklus so regelmäßig kommt, hatte ich da auch nochmal einen Vorteil, sage ich jetzt mal. Und mein Körper hat das ja einfach aufgenommen und gesagt, okay. Mhm. Aber ich glaube, es fängt viel mit dem Kopf an. Und dann geht es natürlich auch darum, einfach ja zu schauen, wann sind die fruchtbaren Tage. Aber darauf haben wir ehrlich gesagt nicht geschaut. Ich habe eher mehr auf meinen Körper gehört. Und ja, wenn ich Lust hatte, hatte ich Lust.
Mhm. Okay, gut. Und sag mal, dein Freund, also es gehören ja zum Schwangerwerden immer zwei. Auch da ist natürlich immer die Frage, Qualität des Spermas. Auch da gibt es, Matthias, da wirst du mehr wissen, auch Faktoren, die das natürlich beeinflussen können. Mhm. Gib uns mal ein Briefing zu deinem Freund. Ist es ein sportlicher Typ? Wie alt ist er ungefähr? Wie müssen wir ihn uns vorstellen?
Also mein Freund ist relativ groß, ist sportlich, schlank, macht zu dem Zeitpunkt, wo wir schwanger werden wollten, hat er vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche Sport gemacht, zu der Zeit nicht so viel und hat auch zu der Zeit noch geraucht, was mich extrem gestört hat, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer zu ihm gesagt, wenn ich Kinder haben will, will ich eigentlich, dass du aufhörst zu rauchen. Ich finde es überhaupt nicht gut, ich rauche nicht, ich bin kein Fan davon. Und er hat noch geraucht zu dem Zeitpunkt. Ja, aber an sich ist er fit. Fit, gesund, ja.
Okay. Matthias, was kannst du uns aus wissenschaftlicher Sicht uns Männern mitgeben, wenn wir den Kinderwunsch haben? Rauchen, Alkohol in Mengen ist wahrscheinlich keine gute Idee für die Qualität unserer Spermien, oder?
Naja, wie du richtig sagst, also bin ich voll bei Leonie. Rauchen macht wenig Sinn, Alkoholkonsum macht wenig Sinn, aber für alle gesundheitlichen Themen, das ist relativ klar. Aber gerade beim Thema der Spermienqualität, und darum geht es ja letztendlich, hat es doch einen enormen Impact. Und das heißt aber auch nicht, also man sieht das ja auch, dafür nimmt man Testen, man kann das testen in einem sogenannten Spermiogramm. Das Spermiogramm testet nicht die Qualität im Sinne von, ist das Erbgut gut oder gibt es da irgendwelche Probleme, sondern es wird letztendlich nur geschaut, wie fähig sind sie, sind die Spermien, Energie zu produzieren, um sich bewegen zu können, drehen sich eher im Kreis und wie viele sind letztendlich vorhanden. Das heißt, es geht um Anzahl der Spermien, die durchaus reduziert sein kann und wie gut sie in der Lage sind, sich zu bewegen. Und das kann getestet werden und das kann durch Rauchen durchaus negativ mit beeinflusst werden.
Spannend. Dann lass uns doch direkt, um das Thema Kinderwunsch, schwanger werden noch abzuschließen, gib uns doch bitte nochmal, Matthias, ein paar Tipps mit, was sollten Frauen und was sollten Männer, also was sollten Pärchen, die schwanger werden wollen, tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen?
Letztendlich viele Aspekte, die wir über einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil mit besprechen. Wenn ich jetzt Leonies Freund beispielsweise nehme, der sich viel bewegt, schlank ist, also Körpergewicht spielt durchaus eine Rolle mit dabei. Übergewicht oder Adipositas ist nicht optimal. Und man kann natürlich versuchen, erstmal ohne gezielt etwas getestet zu haben, auch über bestimmte Mikronährstoffe nachdenken, die die Spermienqualität, aber auch die Eizellqualität verbessern können. Ein Stoff ist beispielsweise L-Carnitin. Den hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Aminosäuren-Kombinationsstruktur, also ein Peptid, das der Körper in Teilen selbst bilden kann. Und es ist ganz wichtig für die Energieproduktion in der Zelle. Wir nennen das auch gerne einen sogenannten Energy Response Modifier. Also es erhöht die Energieproduktion in der Zelle, gerade für den Fettstoffwechsel ganz entscheidend. Und eben auch besonders wichtig für die Energieproduktion in Spermien und in Eizellen. So, und L-Carnitin, der Name sagt es nicht umsonst, findet man nahrungsseitig eher in tierischen Lebensmitteln, insbesondere in Fleisch. Da steckt es mit drin. Aber es gibt andere wichtige Spurenelemente, die entscheidend sind. Zink ganz besonders mitzunennen, gerade was die Spermienqualität angeht. Und die Fruchtbarkeit zu verbessern und immer mit dem Ziel, Eizellen und Spermien zu verbessern, heißt immer die Energieproduktion in diesen Zellen zu optimieren. Das heißt, alles, was die Energieproduktion unterstützen kann, wie beispielsweise Ubiquinol, Coenzym Q10, was die Arbeit der Energieproduktion in den Mitochondrien in den Zellen mit verbessern kann, aber eben auch andere Antioxidantien, Vitamin C, Vitamin E, sind definitiv hilfreich. Und eine Substanz, wir haben da kürzlich mal in einer anderen Episode zugesprochen, als wir über das Thema Insulinresistenz gesprochen haben, ist Myo-Inositol, ein Signalübertrager, damit Insulin besser arbeiten kann. Auch das hilft bei der Eizell- und Spermienqualität.
Also ganz konkrete Tipps von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Und jetzt wollen wir mal also von dem Kinderwunsch-Thema Richtung Schwangerschaft swappen. Trotzdem natürlich auch nochmal der Hinweis, es gibt auch Kinderwunschkliniken, es gibt Fachärzte und Fachpraxen. Du hast gerade schon von deiner sozusagen Schwiegermama berichtet, Leonie, die sich also wirklich professionell damit auseinandersetzen, auch zu schauen, wie sind Spermienqualität, wie ist die Anzahl der Eizellen, wie ist die die Chance wirklich fruchtbar zu sein und am Ende auch ein Kind zu bekommen. Vielleicht ist das für euch etwas mit ein Thema, das man sich dann mal näher anschaut, wenn es wirklich nicht klappen sollte. Aber ich glaube erst einmal, und das ist ein wichtiger Tipp, sich keinen Druck machen, kein Zieldatum setzen. Ich will, bis ich 30 werde, unbedingt Mama oder Papa werden. geht's locker an, lasst es ein bisschen auf euch zukommen und nehmt, glaube ich, den Druck raus, denn auch hier, wie wir schon so oft bei den Health Nerds besprochen haben, der Kopf, unser Mindset hat eben auch Einfluss auf unseren Körper und das wirklich massiv und man will das vielleicht gar nicht so glauben, aber das ist ein valider Punkt, ja, wenn man da sich zu viel Druck macht, dann wird es vielleicht schwer oder gar nicht klappen. So, jetzt aber, Leonie, also du bist irgendwann in der 10. Woche, hast du gemerkt, hoppla, irgendwas ist anders. Ja. Wie habt ihr es festgestellt? Ein Schwangerschaftstest oder wie bist du drauf gekommen?
Also ich habe meine Tage nicht bekommen und ich habe es ehrlich gesagt, also ich hatte Wochen davor schon mal meine Tage, also war ich ein bisschen drüber und da habe ich schon gedacht, ich bin schwanger, habe einen Test gemacht, der war aber immer negativ und dann habe ich das auf meinen Stresspegel geschoben, um ehrlich zu sein, also beruflich viel unterwegs gewesen und da können sich ja auch mal die Tage ein bisschen verschieben. Und das habe ich bei dort dann auch gedacht und habe gedacht, ja gut, ich habe einfach wieder super viel Stress. Ja, die verschieben sich halt jetzt gerade. Also es war wirklich viel los im Sommer bei mir. Und dann hatte ich aber irgendwie so ein komisches Gefühl, dass, ich weiß nicht, irgendwas hat in mir gesagt, ich soll mal einen Test machen. Und ich habe abends um 10 den Test gemacht. Eigentlich total blöd, weil man macht den eigentlich ja morgens mit frischem Urin sozusagen. Ich habe den abends um 10 gemacht und plopp war der, ja, war der
positiv.
Positiv.
Wow.
Und ich war wirklich, ich war im Bad, also allein. Also ich habe auch meinem Freund erstmal gar nichts gesagt. Und ich war schon ein bisschen so, scheiße, es ist positiv. Also auf eine positive Art jetzt. Also scheiße auf, oh Gott.
Krass, es klappt. Es ist wirklich passiert.
Es ist jetzt passiert. Und ich bin dann auch wie so eine hysterische rübergerannt zu meinem Freund in sein Zimmer, wo er noch gelernt hat. Der hat zu dem Zeitpunkt noch gelernt und bin einfach reingerannt und gesagt, guck dir das an. Also super unromantisch, ehrlich gesagt. Viele machen da ja so für ihren Freund oder Mann so ein Päckchen und ein und bei uns war das ganz anders. Und ich bin da reingerannt und er nimmt das so und er hat am nächsten Tag eine super wichtige Prüfung. Also du kannst mir das doch jetzt nicht geben. Jetzt, oh mein Gott, mein Kopf ist überall, aber nicht gerade da. Und er hat sich riesig gefreut. Und ja,
schön.
So haben wir von der Schwangerschaft erfahren.
So, und dann sind ja die ersten Wochen, ich sag mal bis zur 12., 14. Woche durchaus kritisch, wo es viele Pärchen oder viele Menschen gibt, bei denen ja die Schwangerschaft nicht hält. Es gibt wenige, die darüber offen sprechen, aber wenn man das Thema mal googelt oder sich ein bisschen einliest in die Statistiken, dann sieht man, dass es doch viel, viel mehr Menschen betrifft, als man glaubt. Und die, ja, die Erklärung einfach, Matthias, das kannst du uns besser erklären, der Körper checkt natürlich ab, ist die befruchtete Eizelle, ist das alles irgendwie gesund, funktioniert das, hat das eine Chance auf echtes Leben? Und wenn das nicht so ist, dann stößt der Körper das wieder ab. Kann man das so vereinfacht sagen? Oder was passiert da in diesen ersten 12 Wochen?
Ganz so einfach würde ich es nicht zusammenfassen, weil es auch hier verschiedene Ursachen letztendlich dabei geben kann. Auch hier ist ähnlich, also wir hatten eben dieses Thema mit schwanger werden wollen und sich keinen Stress machen. Das ist rein von der Gegebenheit schon richtig. Aber wenn man in der Situation ist, fühlt sich das definitiv anders an. Und mal den Druck rausnehmen ist schwierig, glaube ich, auch in der Umsetzung. Und das haben wir bei dem Thema in diesen ersten 12 Wochen auch. Das gilt ja auch immer als der Zeitraum, wo man es eher noch nicht mitteilt, weil es könnte noch etwas passieren. Es gibt die Möglichkeit, dass es in der Gebärmutter beispielsweise in der Einlagerung, Einnistung irgendwelche Probleme mitgegeben hat. Aber es kann natürlich auch bei der Befruchtung zwischen Eizelle und Spermium durchaus sein, dass sich die Chromosomensätze in der Stelle verändern und das Embryo dann nicht überlebensfähig ist. Gibt es auch als Möglichkeit. Und ein Faktor, der durchaus eine wichtige Rolle spielt, wo mehr und mehr auch gerade bei dem Thema Reproduktionsmedizin mit drauf geschaut wird, ist das Thema chronische entzündliche Prozesse, die sich auch auf das Gebärmuttergewebe mitbeziehen können. Und es gibt natürlich viele weitere Fälle, auch bei dem nicht schwanger werden wollen oder eine Möglichkeit, die auch entstehen könnte, dass es sich gar nicht richtig einnistet, sondern eher in der Eileiter mit anlagert oder irgendwo in den Bauchraum fallen würde, also alles extra uterin in der Schwangerschaft. Das gibt es natürlich auch als Möglichkeiten. Das heißt, es gibt so viele Prozessabschnitte, wo es bedingt sein könnte, dass die Ausbildung überhaupt gar nicht richtig funktionieren kann. Und da geht es dann, und wie du richtig gesagt hast, Felix, es betrifft so viele Menschen, das heißt dann irgendwie eigentlich in der Statistik, ja, 15% der Menschen oder der Paare beziehungsweise der Frauen sind von Fehlgeburten mit betroffen, aber die Anzahl ist deutlich höher, die Dunkelziffer ist deutlich höher, plus auch das Thema Abgänge, die vielleicht auch gar nicht nochmal mit erkannt werden. Mhm. Wenn es häufiger auftritt, ist das natürlich auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Ne? Erst vielleicht funktioniert das Schwangerwerden, aber dass die Schwangerschaft dann richtig funktioniert, das unter Umständen ist damit eingeschränkt und da muss man auch genauer drauf schauen.
Also was ich vielleicht dazu sagen möchte, ich habe das dann relativ schnell allen erzählt, weil mir das wichtig war, dass jeder weiß, dass ich schwanger bin, auch wenn ich das Kind verlieren würde. Weil wir hatten in der Familie oder auch im Freundeskreis schon Fehlgeburten in den ersten 12 Wochen und ich finde es ganz schlimm, wenn man die Frauen da alleine lässt. Und das ist auch so ein Thema, wie Matthias gerade gesagt hat, die Dunkelziffer ist viel höher und Frauen reden darüber nicht, weil es ihnen peinlich ist, weil sie traurig sind. Und ich finde deswegen, ich habe nicht bis zur 12. Woche gewartet bei meinen Freunden und bei meinen Angehörigen, sozusagen also bei meiner Familie, weil ich wollte, wenn es so ist, dann sollen die für mich da sein und dann bin ich nicht allein. Und da kann ich nur jeden ermutigen. Ich hatte auch immer wieder das Gefühl, oh mein Gott, was ist, wenn ich das jetzt verliere? Aber ich wusste, dass alle um mich herum sind. Die haben mich ständig gefragt, wie es mir geht. Und ich wusste, wenn es so sein sollte, dann bin ich nicht allein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil viele immer sagen, ich warte bis zur 12. Woche, dann bin ich safe. Es kann auch in der 13. Woche passieren. Klar. Oder in der 14. Also
ja, das ist eine gute Einstellung. Also es muss wahrscheinlich jeder mit sich selber irgendwie so ein bisschen vielleicht auch ausmachen, ja. Aber also ich sag mal, es mit seinem engen Kreis zu teilen und eben nicht alleine zu sein in diesem Prozess, auch in diesem durchaus bangen Prozess, ja, also wird es klappen irgendwie, man sieht dann das erste Ultraschallbild, das ist dann noch ganz, ganz klein, wie so ein Wurm, man kann das kaum erkennen, aber man sieht irgendwie schon, da ist mein Sohn oder meine Tochter und wenn das dann plötzlich ja nicht mehr lebt, das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr harte, ein harter Moment, eine harte Phase für Paare. Und natürlich ist es gut, dann die Familie und Freunde bei sich zu wissen, ohne Frage. Ja, aber ich kann durchaus verstehen, wenn es Menschen gibt, die das mit sich selber ausmachen wollen. Ja, das muss wahrscheinlich jeder für sich selber finden. Aber jetzt lasst uns da gar nicht so lange hängen bleiben. Wir drücken natürlich allen Schwangeren die Daumen, dass es klappt und dass es alles gesund ist. Gesund ist ein wichtiges Thema. In der Schwangerschaft hat man dann viele, viele Untersuchungen. Mhm. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Der erste Ultraschall, was habt ihr noch für Untersuchungen gemacht? Es wird viel Blut abgenommen, es wird viel getestet. Wie hast du das oder wie erlebst du das jetzt im sechsten Monat?
Also der erste Besuch war natürlich der interessanteste, um erstmal zu schauen, ob es wirklich so ist. Also wurde erstmal bestätigt, okay, es ist was da und es ist auch am richtigen Fleck, so wie Matthias schon gesagt hat. Also es sitzt am richtigen Punkt, wo es sitzen soll. Und da wurde dann erstmal die Schwangerschaft bestätigt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, also alle 4 Wochen hat man einen Ultraschall, beziehungsweise wird geschaut, ob alles in Ordnung ist. Ich habe relativ am Anfang direkt auch schon Blut abgenommen bekommen. Da wurde auch festgestellt, dass ich dann durch die Hormonumstellung eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Das hatte ich davor noch nicht. Ist überhaupt nichts Schlimmes, meinte meine Frauenärztin. Ich habe jetzt Tabletten dafür bekommen, die nehme ich jeden Morgen. Und wir haben jetzt auch vor kurzem, vor 4 Wochen erst wieder geschaut, ist alles in Ordnung, es ist genau richtig eingestellt. Und sie glaubt auch, dass es nach der Schwangerschaft einfach wieder verschwindet. Mhm. Genau. Ich habe dazu weiterhin Folsäure noch genommen, das hat sie mir empfohlen. Vielleicht kann der Matthias dazu was sagen, warum man Folsäure nehmen soll. Und ich nehme Eisen, ein Eisenpräparat, weil ich habe schon immer ein bisschen Eisenmangel. Und in der Schwangerschaft hat mir auch die Frauenärztin gesagt, du hast auf einmal ein Kind in dir oder ein Baby. Das braucht natürlich auch gewisse Nährstoffe und da kann es zu einem Defizit kommen. Und deswegen nehme ich seit Anfang der Schwangerschaft auch Eisen.
Also spielen wir doch mal direkt drüber zu unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias. Folsäure und Eisen. Gib uns da die Insights. Was ist da los im Frauenkörper?
Folsäure, vielleicht auch, das geht auch nochmal in die Phase rein vor, also schwanger werden wollen, ehrlicherweise. Insbesondere B-Vitaminversorgung, insbesondere Folsäure brauche ich als wichtigen Kofaktor bei der Bildung von des Nervensystems. Und wer sich mal so mit embryonaler Entwicklung auseinandersetzt, es entsteht letztendlich verschiedene Zellen, die gefaltet und geformt werden und es entsteht ein sogenanntes Neuralrohr. Und ein Vitamin B9 oder ein Folsäuremangel würde letztendlich mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Nichtschließen dieses Neuralrohrs mit einhergehen. Man kann einfach mit einer ausreichenden Zufuhr an Folsäure einen großen Teil reduzieren, weshalb das eigentlich standardmäßig mit empfohlen wird. Der andere Teil, was die Schilddrüsenunterfunktion angeht, auch das sieht man häufig im Kontext der Schwangerschaft an sich. Das würde ich, wir haben auch zur Schilddrüse ja gerade ausführlich in der Episode zugesprochen, würde ich auf jeden Fall auch mit berücksichtigen, welche anderen Kofaktoren spielen eine Rolle bei der Schilddrüsenhormonproduktion. Es kann natürlich hormonell bedingt sein, dass es zu Veränderungen kommen kann und die Schilddrüsenproduktion mit eingeschränkt ist, aber auch hier nährstoffseitig gerade die Anwesenheit von ausreichend Jod, nicht nur für die eigenen Schilddrüsenhormone, sondern immer auch gedacht für das Baby, ist ganz entscheidend für die Gehirnentwicklung. Selen, damit die Schilddrüsenhormone auch passend umgewandelt werden können. Und auch das Thema Eisen. Das heißt, die Schilddrüsenfunktion könnte auch dadurch mitbedingt sein, wenn Eisen wirklich auch unterrepräsentiert ist, also zu wenig Eisen im System ist. Und wir sehen Eisenmangel als die häufigste Mikronährstoffunterversorgung insgesamt sowieso, aber insbesondere bei schwangeren Frauen. Und der Grund ist jetzt aber nicht nur, dass zu wenig Eisen konsumiert wird, sondern weil das Immunsystem in der Schwangerschaft ganz verrückte Sachen macht, nämlich mit hormonbedingt und aufgrund der unterschiedlichen Phasen in den Trimestern unterschiedlich aktiv wird und auch gerne mit Entzündung reagiert, aber nicht mit überschießender Entzündung. Und das kann den Eisenhaushalt negativ beeinflussen, weshalb wir das in den Werten sehen. Und das ist ein Wert, der standardmäßig auch immer getestet wird, dass es zumindest keine Eisenmangelanämie wird. Ich würde aber schon empfehlen, auch so wie Lou Leonie auch, mich mit dem Thema Eisenhaushalt auseinanderzusetzen, auch wenn mein HB, der Hämoglobinwert, noch nicht für eine Eisenmangelanämie spricht, die Eisenversorgung auf jeden Fall sicherzustellen. Mhm. Bedeutet immer für gedacht für Mama und Kind, das gehört nämlich beides zusammen. Was kann die werdende Mama für sich tun, damit man energetisch genügend Energie hat, gut über die Schwangerschaft hinwegkommt, aber was hilft meinem Kind letztendlich auch bei der Entwicklung?
Mhm. Ein Schwangerschaftsmythos oder ein, sagen wir mal, ein Ding, was man immer wieder hört, dass die Ernährung Einfluss hat auf das Geschlecht des Babys. Also ich sag mal, es entscheidet sich ja irgendwann, wird es ein Junge oder ein Mädchen. Ist das, Matthias, ist das ein Mythos oder kann man tatsächlich irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wenn ich mehr Wurst oder mehr Käse oder mehr Bananen esse, dass es ein Junge oder ein Mädchen wird?
Das ist nicht nur kein Mythos, das ist völliger Humbug.
Also das, sehr schön. Ich habe was anderes mal gehört.
Ja, was hast du?
Ich habe gehört, vor dem Eisprung oder nach dem Eisprung die Befruchtung. Vor dem Eisprung ist es ein Mädchen und danach ein Junge.
Aha.
Ja,
das habe ich mal gehört.
Ja, da geht es eher darum, dass es nicht nur vor dem Eisprung, es geht um die Dauer letztendlich, wie lange könnten die Spermien überleben. Und dann gibt es so Theorien, dass man sagt, wenn vor dem Eisprung der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat und die Spermien schon unterwegs sind und sie länger überleben können, das sind dann tendenziell eher die Mädchen. Aber auch da gibt es keinen...
Mädels sind halt doch stärker.
Das stimmt, das stimmt. Da stimme ich dir absolut zu, aber nicht unbedingt auf der Ebene.
Okay, so, also jetzt gucken wir trotzdem nochmal. Also Eisenmangel ist ein großes Thema. Ich weiß auch bei meiner Frau, die hatte auch ganz schlechte Eisenwerte. Da müssen wir, Matthias, direkt aber auch mal eine Lanze für deine Kollegen und dich, für euer Iron-Eisen-Produkt brechen. Denn ich kann mal erzählen aus unserer Schwangerschaft, also die Frauenärztin meiner Frau hat ihr ein normales Eisenpräparat aus der Apotheke empfohlen. Das hat sie aber gar nicht genommen, sondern sie hat von artgerecht das Iron-Präparat genommen. Und nach 4 Wochen wurden wieder Blutwerte gemessen und die Frauenärztin war völlig verwirrt, weil sie sagte, sie hat es selten erlebt, dass so schlechte Eisenwerte innerhalb von 4 Wochen sich so nach oben korrigiert haben und nicht nur, dass es gestoppt ist, dass es nicht weiter runtergeht, sondern dass es wirklich wieder auf einem guten Level ist. Und also spätestens seit dem Moment ist meine Frau Riesenfan von eurem Eisenprodukt Iron. Vielleicht kannst du mal erklären, als ihr das konzipiert habt, dieses Iron-Produkt, was habt ihr anders gemacht als in, ich sag mal, 99% der Eisenpräparate, die ich in der Apotheke sonst bekomme?
Wenn wir uns vorstellen, dass Eisenmangel und Eisenmangelanämie ist nochmal etwas anderes, aber erniedrigte Eisenwerte, würden wir alle sofort sagen, klar, ist ja ein essentieller Stoff. Du hast einfach zu wenig Eisen im System. Vielleicht sogar noch eine vegetarische Ernährung. Dann nimmst du zu wenig Eisen auf. Ich will nochmal betonen, dass Schwangerschaft alles andere ist als Krankheit, ganz im Gegenteil. Aber immunologisch passiert halt relativ viel. Ne? Entzündung sorgt letztendlich dafür, dass Eisen im Körper nicht mehr so verteilt werden kann. Und das passiert in der Schwangerschaft. Niedriggradige Entzündungsaktivität in unterschiedlichen Phasen der Trimester. Das verändert sich durchaus auch nochmal etwas. Und dann verändern sich Eisenwerte. Wenn ich jetzt ganz viel Eisen von außen reingebe, eine hohe Eisendosierung beispielsweise auch wähle, dann sorgt es noch mehr für entzündliche Prozesse, insbesondere im Darm. Aber auch das Zurückhalten von Eisen nochmal mehr, weshalb viele sowohl die Eisenpräparate zum einen nicht vertragen, weil Nebenwirkungen daraus entstehen und die Eisenwerte sich nicht gut anpassen. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich, eher das Immunsystem passend mit zu unterstützen und dementsprechend Eisenverteilung zu optimieren. Dafür kann man insbesondere das Thema Lactoferrin, und das ist Lactoferrin, es gibt nicht viele Mikronährstoffe, die sehr gut in der Schwangerschaft untersucht sind. Bei Lactoferrin ist das definitiv der Fall. Und wenn ich die zweimalige Einnahme morgens und abends habe und vielleicht noch eine kleinere Eisenmenge mit dazu gebe, als einer pflanzlichen Quelle, die gut vertragen werden kann, dann habe ich da eine sinnvolle Kombination und Unterstützung.
Also ich nehme auch Iron, aber auch erst seit der Schwangerschaft. Ich habe davor Lactoferrin genommen und jetzt nehme ich Iron. Und wie gesagt, ja, also meine Frauenärztin ist super zufrieden. Ich nehme aber nur eine Kapsel am Tag. Also ich nehme nicht zwei. Sollte ich lieber zwei nehmen?
Kannst du, also die Datenlage ist bei der Untersuchung mit Lactoferrin im besten Falle morgens und abends. Es ist kein, du überdosierst es nicht massiv, aber in diese zweifache Gabe hilft. Plus Lactoferrin bindet auch, ich weiß nicht, ob isst du tierische Lebensmittel?
Ja, genau. Also ich habe eine ganz ausgewogene Ernährung, um ehrlich zu sein.
Genau. Dann bindet Lactoferrin auch nochmal Hämeisen. Das wird dann auch nochmal etwas besser mit aufgenommen. Also erhöht nochmal die Aufnahmerate mit dazu. Von daher kann man das, bin ich immer der Empfehlung, wenn es da auch einen Befund gibt, also wenn es wirklich mit einem, weil du sagtest, die Eisenwerte sind immer ein bisschen niedrig, morgens und abends möglichst nüchtern.
Okay.
Aber bei Iron, hier der wichtige Hinweis, du nimmst wahrscheinlich jetzt aktuell auch L-Tyroxin ein.
Ja, genau.
Genau. Da solltest du, weil Eisen mit drin ist, Abstand zu dem L-Tyroxin mit dazu haben.
Also ich bin ehrlich, ich nehme immer Iron zum Mittag, weil ich halt morgens...
Ja, okay. Genau. Dann genau mach morgens L-Tyroxin, dann machst du...
immer auf nüchternen Magen und dann mittags nehme ich meistens Iron.
Mhm. Ja. Genau. Okay. In der Schwangerschaft gibt es auch noch Veränderungen, was die Ernährung angeht. Ich erinnere mich gut, bestimmte Sachen sollten Schwangere nicht essen. Hast du dich natürlich auch mit beschäftigt, Leonie? Vielleicht kannst du mal nicht Schwangeren oder Menschen, die es vorhaben, mal kurz einen Abriss geben. Also ich weiß aus Erinnerung noch, Sushi, also roher Fisch, sollte nicht konsumiert werden. Was hast du noch streichen müssen?
Ja, Sushi, echt schwierig für mich, weil ich mag es, also auch Lachs an sich so, also roh, also Fisch, oder geräuchert, oh, toll, gibt's gerade nicht. Salami gibt's nicht. Eigentlich sollte man auf Mayonnaise, Aioli, was frisch gemacht ist, also wo rohe Eier drin sind, auch verzichten.
Bestimmte Käsesorten, weiß ich auch, so Rohkäse.
Genau, Camembert, aber ich habe da auch irgendwie wieder gehört, es ist nur in der Rind, ach, ich esse es einfach nicht, also leider. Aber sonst würde ich sagen, schränkt mich da nicht viel ein. Also hauptsächlich rohe Sachen, genau. Eier esse ich halt nur durch, also nicht pochiert oder so noch so ein bisschen flüssig, das mache ich nicht. Aber sonst würde ich sagen, schränkt mich das jetzt nicht krass ein. Ich achte auf Lebensmittel, die angeblich gut fürs Kind sind. Also Granatapfelkerne sind wohl gut für die Gehirnentwicklung fürs Kind. Also ich habe so ein paar Sachen gelesen, Nüsse. Vielleicht kann da Matthias auch was sagen. Also ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Ich bin ehrlich, ich habe mich nicht so viel damit auseinandergesetzt. Ich bin Mensch, ich lasse das eher immer ein bisschen auf mich zukommen und informiere mich nur dann, wenn es notwendig ist, um mich einfach nicht so verrückt zu machen.
Das ist mit Sicherheit eine gute Strategie, würde ich zumindest erstmal so sagen. Matthias, was können wir kurz zusammengefasst nochmal zum Thema Lebensmittel sagen? Warum gibt es Lebensmittel, auf die man verzichten sollte?
Listeriose und Toxoplasmose, also alles, was in Infektionsrichtung geht. Deswegen rohe Präparate, rohe Lebensmittel müssen, ist die Empfehlung ganz klar, rausgenommen zu werden. Geräucherte Lebensmittel, also Rohmilch und Rohmilchprodukte, rohes oder nicht durchgegartes Fleisch, Räucherfisch, aber auch durchaus etwas wie Salate, die irgendwie auch mitverarbeitet sind mit rohem Ei beispielsweise, Meeresfrüchten oder ähnlichem. Es geht immer darum, eine Infektion, die die Mutter noch durchaus vertragen könnte, aber für den Fötus durchaus schädlich sein könnten. Deswegen ist ganz klar die Empfehlung, die Lebensmittel nicht einzunehmen. Und natürlich die Sachen rund um Rauchen und Alkohol brauchen wir gar nicht drüber sprechen.
Mhm. Ich habe auch gehört mit Katzen, das wusste ich zum Beispiel nicht. Die Frauenärztin hat mich gefragt, ob ich Katzen habe. Ich so, nee, ich habe nur einen Hund. Sie so, ah ja, okay, gut. Weil mit dem Katzenklo und da ist auch dieser Stoff enthalten. Also ich kenne mich damit nicht aus, aber...
Genau, ist häufig auch mit einem Thema der Toxoplasmose. Und dann ist natürlich auch die Frage, gibt es bereits Antikörper dagegen? Aber ja, muss man definitiv auch mit drauf aufpassen.
Mhm. Leonie, welche Veränderungen hast du in den letzten 6 Monaten noch festgestellt? An deinem Körper, an deinem Wohlbefinden, was ist mit dem Thema Schlaf? Hast du schon Rückenschmerzen? Man sieht noch kein großes Bäuchlein. Du bist eine sehr schlanke Schwangere für den 6. Monat. Aber trotzdem, der Körper verändert sich. Was hast du festgestellt?
Also die ersten 3 Monate waren wirklich hart, muss ich sagen. Ich hatte zum Glück nicht krasse Übelkeit, aber ich hatte sie auf jeden Fall morgens. Mein Kaffee morgens, ich habe einfach manchmal, also ich liebe Kaffee. Und ich trinke auch weiter Kaffee, zumindest meine 2 Tassen am Tag. Ich habe es auf 2 Stück reduziert. Das hat mich, also mir wurde manchmal übel von Kaffee. Und das fand ich krass. Also die Übelkeit auf jeden Fall und die Müdigkeit. Wirklich, ich war die ersten 3 Monate, ich hätte den ganzen Tag im Bett liegen können. Also ich kann mir das nicht erklären, aber es war wirklich krass. Also die Müdigkeit war krass. Das wurde dann besser, 4., 5., 6. Monat, da war ich wieder total fit und ich würde auch sagen, in den Monaten habe ich gar nichts gespürt. Also wirklich, mein Bauch ist kaum gewachsen, ich war eher so ein bisschen, ich sage jetzt nicht frustriert, aber ich war dann so, oh Gott, keiner sieht, dass ich schwanger bin. Wir waren dann auch noch mal im Urlaub und da war ich schon im 5. Monat und ich hatte nur so einen kleinen Bauch und ich habe eher gedacht, alle denken, ich bin ein bisschen dick. Das war eher so mein Problem, aber da hatte ich gar keine Einschränkung, hab Sport gemacht, gut geschlafen. Da habe ich mich richtig fit gefühlt und jetzt muss ich sagen, seit einer Woche habe ich wirklich Probleme mit dem Rücken. Ich schlafe sehr schlecht, ich finde keine Position, also mein unterer Rücken bringt mich wirklich um, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ich morgens aufstehe, fühle ich mich nicht mehr erholt. Ich hoffe, dass das besser wird und natürlich auch meine Brüste sind extrem gewachsen und ich finde, also ich hatte nie kleine Brüste, das muss man auch dazu sagen, aber jetzt sind sie schon sehr groß und ich finde es nicht schön. Ich finde es nicht schön. Was mein Freund dazu sagt, ist was anderes, aber ich finde es nicht schön. Ich weiß, wofür sie da sind, aber darauf hätte ich, auf diese Größe hätte ich verzichten können.
Muss es wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen, bis zur Geburt und auch danach. Es ist eine wahnsinnig spannende Reise. Der Körper verändert sich und ich sag mal, wir Männer sind da natürlich außen vor, können das nur beobachten. Aber ich finde es faszinierend und kann nur sagen, großen Respekt, was ihr Mädels, was ihr Frauen da erlebt, ja, mit allen Widrigkeiten, du hast es gesagt, Übelkeit, schlecht schlafen, Rückenschmerzen. Und ich sag mal, du machst noch einen sehr positiven und guten Eindruck. Ich weiß auch aus dem Freundeskreis, es gibt Schwangere, die wirklich durch die Hölle gehen und wirklich Schmerzen haben, die unerträglich sind, die keine Nacht mehr schlafen. Oder die eine Risikoschwangerschaft haben, sogar im Krankenhaus die letzten Wochen verbringen müssen oder wirklich den ganzen Tag nur liegen dürfen, nicht laufen. Insofern kann man eigentlich dankbar sein, wenn es doch relativ normal abläuft und du gehst auch noch zur Arbeit, du bist auch heute hier bei uns im Podcaststudio, du fährst noch Auto. Machst du noch Sport? Bist du da noch irgendwie?
Ja, also ich will jetzt mehr Sport machen, um ehrlich zu sein. Ich habe das die letzten Wochen viel zu sehr vernachlässigt. Ich merke das halt durch den Rücken. Also ich will zumindest Yoga, Mobilisation, leichtes Training machen auf jeden Fall. Klar, Bauchmuskeln soll man nicht trainieren. Meine Schwester ist Physiotherapeutin, die gibt mir sehr, sehr gute Tipps. Aber ich will auch sagen, also ich habe immer gesagt, so, ach, wenn Frauen schwanger sind, die sollen sich mal nicht so haben. Es kann ja wohl nicht so schlimm sein. Und ich muss sagen, ich habe eine super Schwangerschaft bis jetzt. Ich habe Freundinnen, die wirklich eine krasse Schwangerschaft hatten mit Klinikaufenthalten und so. Aber ich würde trotzdem sagen, also schwanger sein ist für mich nicht das Schönste der Welt. Also es gibt Frauen, die sagen, es ist das Schönste. Für mich ist es leider nicht. Ich weiß natürlich, was dabei rauskommt und freue mich auch sehr. Aber es ist schon hart und ich glaube, viele unterschätzen das, weil jede Frau erlebt das anders. Und ja, also es ist schön, schwanger zu sein, aber es ist nicht mein favorite thing to do.
Ja, also wie du richtig sagst, ich glaube, es muss jeder selber für sich ja erleben und es ist bei jedem eben doch individuell. Auch jeder hat ein anderes Schmerzempfinden.
Genau.
Und ich glaube, der Moment, wenn das Kind da ist, ich meine, auch eine Geburt ist nichts, was man freiwillig gerne macht, aber wenn du das Kind das erste Mal im Arm hältst, und das ist bei Papas genauso, also bei mir war es zumindest so, das ist so ein erhabener Moment und so etwas Unglaubliches, so ein Wunder, dass sagen wir mal, all diese Reise und diese Schmerzen und so mit Sicherheit wettmacht. Aber trotzdem, also großes Kompliment, großen Respekt an euch alle Frauen, die diese Reise erleben oder erlebt haben. Lasst uns noch einmal schauen, Matthias, auch mit dem Blick sechste Monat, also noch einige Wochen, bis dann die Geburt ansteht. Was sollte jemand, der schwanger ist wie Leonie, ernährungstechnisch beachten und was sollte er vielleicht zusätzlich zu den eben schon besprochenen zum Beispiel Eisenpräparaten, was sollte er noch nehmen, um sich, seine eigene Gesundheit, aber natürlich auch die Kindgesundheit positiv zu beeinflussen? Was würdest du jeder Schwangeren mit auf den Weg geben?
Also jetzt, was würde ich aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive, auf welche Dinge geachtet werden sollten? Ihr habt jetzt schon viele Punkte mit angesprochen. Natürlich muss die im ersten Blick die individuellen Gegebenheiten, heißt Schmerzzustand und so weiter, mit berücksichtigt werden, ob es einen verkürzten Muttermund gibt oder was auch immer, vielleicht auch ein Problem mit Auftritt. Aber im Grundsatz kann man durchaus über Ernährung und auch Bewegung ganz viel unterstützend auch machen und auch die kindliche Entwicklung oder die fetale Entwicklung positiv mit unterstützen. Also regelmäßige körperliche Bewegung gehört auf jeden Fall mit dazu, in welcher Form auch immer. Und es gibt eigentlich relativ wenig Einschränkung, es sei denn, es ist mit den Ärzten speziell irgendetwas besprochen worden, was nicht gemacht werden sollte, wie jetzt beispielsweise Bauchmuskeltraining. Aber durchaus auch aktiv zu sein, ist extrem wichtig. Und ich kann ernährungsseitig auf viele Dinge mitschauen. Es fallen ein paar Lebensmittelgruppen mit raus, aber vielfältig mit einzubauen, die Mikronährstoffe vielleicht auch darüber mit abzudecken, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wichtig im Kontext Energieversorgung für das Kind, natürlich dementsprechend auch die Nährstoffe mit reinzugeben. Zu hoher Zuckerkonsum oder zu viel zu essen, nicht, dass ich das grundsätzlich unterstellen wollen würde, aber manche haben vielleicht das Gefühl, ich muss ja für eine zweite Person jetzt noch mitessen. Das ist gar nicht so der Fall. Der Kalorienbedarf steigt bis ins dritte Trimester um vielleicht 300 Kilokalorien an. Die sind schnell erreicht. Ich würde die Kohlenhydratmenge mit berücksichtigen. Wir haben ein Thema, das ist aber eher hormonell bedingt auch häufig, dass etwas entstehen könnte wie Schwangerschaftsdiabetes. Also eine Insulinresistenz, die die Mutter primär betrifft, damit mehr Zucker in der Blutbahn ist und auch mehr über die Blutbahn, über die Plazenta zu dem Fötus oder zu dem Kind dann gelangen können. Was für die Energieversorgung des Kindes schön ist auf der einen Seite, aber dementsprechend natürlich auch das Geburtsgewicht sich mit verändern könnte und Ähnlichem. Und da kann man, die eine Komponente ist natürlich hormonell bedingt, die man nicht jetzt irgendwie versucht groß mit zu beeinflussen, aber ich kann da ernährungsseitig natürlich schon auf Dinge achten, auch auf Mahlzeitenfrequenzen, aber eben auch zu schauen, wie geht es mir persönlich mit Übelkeit, wann tritt das auf, wie häufig brauche ich eher dann doch tendenziell ein paar kleinere Mahlzeiten dazwischen, aber durchaus die Lebensmittelauswahl so mit berücksichtigen, dass man vielfältige, aber natürliche Lebensmittel mit dabei hat, die nicht hochverarbeitet sind. Da würde ich auf jeden Fall drauf schauen.
Also bei mir war das so, am Anfang, die ersten 3 Monate, hatte ich so viel Hunger. Boah, ich war nie satt.
Gefühlt. Hattest du auch Hunger auf komische Sachen, saure Gurken?
Nee, das gar nicht.
Was gibt's so? Schokoladeneis mit Ketchup und so Quatsch, so
nee,
Sachen.
Nee, sowas gar nicht. Ich hatte einfach extrem viel Hunger und ich habe so viel gegessen. Und toi, 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 ich habe nicht viel zugenommen, obwohl ich wirklich viel mehr gegessen habe. Dann wieder so die letzten Monate war das so, ich konnte bis gefühlt 13 Uhr nichts essen. Also hatte auch gar kein Hungergefühl, so wie ich das normalerweise von meinem Körper kenne. Und jetzt fängt es wieder an, dass ich ständig Hunger habe. Aber da ist auch eine Frage an dich, Matthias, weil ich habe das auch gehört. Ich würde jetzt gerne die nächste Zeit auf Zucker, ich glaube Gluten und auch so Kohlenhydrate verzichten, weil mir wurde gesagt, das ist gut für die Geburt. Also ich hätte gerne eine normale Geburt, wenn es möglich ist. Und man ist wohl nicht so schmerzanfällig, wenn man nicht so viel Insulin dann im Körper hat. Also ich weiß nicht genau, ich kenne mich nicht aus.
Es geht sowohl bei dem Thema sei es jetzt einmal in Richtung Gluten oder eben auch Zuckerverzicht, darum, dass es einen Impact nehmen könnte auf die Schmerzempfindung. Das wird dann übertragen unter der Geburt, unter anderem über sogenannte Prostaglandine. Und das könnte quasi durch die Reduktion positiv mit beeinflusst werden. Das kann man durchaus machen. Ich höre das auch immer wieder als Thema. Dann bist du wahrscheinlich auch schon über die 9 Datteln gestolpert, die du pro Tag essen sollst.
Nee, die habe ich noch nicht gehört.
Meine Frau hat das gemacht. Hat das gemacht. Ja, da gibt's auch im Internet gibt's viele Firmen. Da kannst du mal gucken. Da kriegst du so Dattelpakete nach Hause und dann gibt's auch verschiedene Datteln, nicht immer die gleichen. Und Datteln sollen also auch, sagen wir, einige Wochen vor der Geburt dir helfen, dass die Geburt angenehmer wird.
Ah, okay. Also weniger Zucker,
mehr Datteln.
Mehr Datteln.
Weniger Zucker, dafür mehr Datteln. Also ne, es geht grundsätzlich, kann ich durch ausgewogenes Verhältnis, ich würde nicht in diese Hardcore-Diät-Variante reingehen, aber da mehr drauf zu achten, kann durchaus ein Faktor sein. Nur versprechen kann es dir niemand. Der Schmerz letztendlich, der entsteht, hat natürlich verschiedene Komponenten, unter anderem auch durch hohe Oxytocin-Ausschüttung unter der Geburt, eine Durchblutungsveränderung in der Gebärmutterschmerz, der über dieser Wehenschmerz, der quasi mit sich dann im ganzen Körper mit ausbreitet, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber genau das ist, also ich kenne auch viele, die sehr viel umgestellt haben und am Ende gesagt haben, okay, weiß jetzt nicht, ob das den Unterschied gemacht hat oder ob es noch schlimmer gewesen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Sich daran zu orientieren, ja, gar keine Frage. Und da sehe ich noch andere positive Aspekte auf. Wie gesagt, eher auch in der Schwangerschaft noch für die kindliche Entwicklung. Ganz gut, wenn du so deinem persönlichen Gefühl auch folgst, wie du jetzt gerade gesagt hast, jetzt gerade in der Phase war es eher, dass du erst gegen Mittag essen wolltest, diesen Dingen auch nachzugehen und den eigenen Bedürfnissen dementsprechend angepasst die Ernährung auch zu gestalten. Und ja, den Zucker vielleicht nochmal etwas mehr zu reduzieren, aber nicht so eine zwanghafte Diät daraus zu machen. Das wollte ich damit eigentlich sagen.
Und anstatt Industriezucker dann halt Fruchtzucker, also Obst eher, weil man hört ja auch immer, Obst ist ja auch wieder Zucker.
Nein,
weil
ich habe Obst halt doch ist mehr völlig, Obst ist völlig in Ordnung. Ja, und dann ist okay. Dann ist das so und Obst ist auch völlig in Ordnung. Es geht bei dem Fruchtzuckerthema, der logischerweise physiologisch in Obst enthalten ist, geht es darum, dass wir eine hohe Konzentration, beispielsweise finden wir in Industriezucker auch einen Fructoseanteil mit dabei. Das ist das Negative. Aber wenn ich eine volle Frucht esse, dann habe ich Faserstoffe mit dabei und dann ist das durchaus sinnvoll und das sollte nicht reduziert werden.
Okay, super.
So, und jetzt, Leute, wollen wir natürlich auch nochmal gucken auf die Geburt beziehungsweise auch die Zeit danach. Es gibt ja den sogenannten Baby Blues oder Mama Blues, so die Tage direkt nach der Geburt gibt es viele Frauen, die hormonell bedingt wie so eine kleine Depression haben, sehr traurig sind und vielleicht auch ein bisschen überfordert mit der neuen Situation. Also viel passiert im Körper hormonell. Vielleicht, Matthias, kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben. Die Geburt findet statt, eine extreme Ausschüttung auch an Endorphinen, an Glückshormonen. Man hält das eigene Kind das erste Mal in der Hand, legt es auf die Brust und spürt irgendwie dieses kleine Wesen bei sich. Also bei uns Männern, bei mir war es total euphorisch, bei meiner Frau auch. Aber die Tage danach können durchaus auch für die Frauen nicht so positiv sein. Was passiert da im Körper? Was ist da los?
Ich habe eine massive hormonelle Veränderung, die eintritt. Und die kann unterschiedlich stark ausfallen, aber korreliert halt häufig mit dem Thema auch einer Depression oder depressiver Verstimmung oder auch grundsätzlich erstmal eine Stimmungsveränderung. Das ist ganz normal bis zu einem gewissen Punkt und ist aber, muss auch Raum bekommen. Also diese extreme Herausforderung und je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist, für alle die schon mal mit dabei waren oder für die Frauen, die selbst das miterlebt haben, welche Herausforderungen mit dazugehören. Man plant sehr viel vorher und es wird übrigens dann sehr wahrscheinlich genau anders kommen, als es geplant war, insbesondere so bei der ersten Geburt. Da muss viel verarbeitet werden, das gehört mit dazu. Wir haben die hormonelle Komponente, wir haben dieses sich darauf eingrooven und was ich viel mehr noch sehe, ist, da hilft uns unsere Social-Media-Welt überhaupt nicht, wenn ein falsches Bild vermittelt wird. So, es ist alles toll und hier ist alles wunderschön bei mir und man schaut plötzlich selbst und denkt, hier ist gar nichts toll und hier funktioniert auch überhaupt nichts. Stillen funktioniert nicht, Schlafen funktioniert nicht, weder bei mir selbst noch bei meinem Kind. Und all das wirkt sich natürlich auch nochmal mehr aus. Das muss nicht gleich eine Depression sein. Es gibt relativ klar auch definiert das Thema der Depression, die danach auftreten kann. das ist, muss auch begleitet werden. Hebammen sind mit dabei, die Frauenärztin gehört durchaus mit dazu und natürlich das Team, so wie es für Mama und dann auch Papa am besten funktioniert, entweder zusammen oder mit familiärer Unterstützung oder Freunden, aber immer so nach der Entscheidung, auch wenn ich mir jetzt überlege, ich stelle mir dann vor, in der ersten Woche kommen dann alle mal vorbei, meistens funktioniert das gar nicht so. Vielleicht war ein Thema wie Blutverlust, die eine Rolle gespielt hat und das Energielevel ist nochmal mit erniedrigt. Also so viele Veränderungen, traumatische Veränderungen, schöne Veränderungen, die auch mit dazugehören, aber all das in Kombination kann schon zu einer deutlichen Belastung führen.
Ja, es ist eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, auch der Gefühle und der körperlichen Anstrengung bei euch Frauen und natürlich extrem. Machst du dir schon viel Gedanken über die Geburt? Hast du mit deiner Mama mal darüber gesprochen, wie es bei ihr war oder mit deiner Schwester oder keine Ahnung, in deinem Umfeld mit jemandem, der vielleicht schon Kind oder Kinder hat, oder lässt du es alles auf dich zukommen?
Also ich habe schon ein paar Freundinnen, die Kinder bekommen haben, jetzt auch sehr frisch, also alle im letzten Jahr. Waren viele Kaiserschnitte dabei, auch geplante Kaiserschnitte, was für mich zum Beispiel nicht in Betracht kommt. Also ich würde gerne normal das Kind bekommen. Meine Mutter hat uns 3 Mädels bekommen, alle normal, ohne PDA, innerhalb von 4 Stunden. Und das ist mein Goal. Mhm. Wenn meine Mom das schafft, dann schaffe ich das auch. Also so gehe ich da ran an die Sache. Ich vertraue meinem Körper, ich höre auf meinen Körper. Ich merke das jetzt auch in der Schwangerschaft. Und ich glaube, der schafft es. Ich hoffe, dass er dann auch mitmacht und sich richtig hinlegen möchte, so dass das auch alles passt. Ich bin ehrlich, ich habe mit meiner Hebamme ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe noch einen Geburtsvorbereitungskurs, da werde ich mir das auf jeden Fall anhören, was auf mich zukommt bei der Geburt. Ich habe mich damit noch nicht viel befasst, weil ich bin doch ein ängstlicher Mensch. Ich vertraue nicht gern anderen Personen, liegt vielleicht auch in meinem Sternzeichen. Ich bin immer sehr, also ich würde gerne alles immer kontrollieren.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Steinbock.
Steinbock, okay.
Ich würde gerne immer alles gern kontrollieren und das kann ich halt bei der Geburt nur teilweise, würde ich sagen. Also ich muss auch auf die Leute vertrauen, die um mich herum sind. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für mich und deswegen lasse ich das lieber auf mich zukommen. Also ich will natürlich schon Risiken wissen, ich will wissen, was es für Möglichkeiten gibt, aber am Ende des Tages, also ich schaue mir keine Geburtsberichte an auf Social Media, das ist für mich, also würde ich nie machen, weil ich habe einfach die Einstellung, jede Frau empfindet das anders, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Sich da anzugucken, was es für Horror-Stories gibt, ist gar nichts für mich. Andere können das vielleicht. Also mein Freund zum Beispiel könnte sich alles davon reinziehen und dem...
Und der muss am Ende auch nicht in der Klinik da liegen.
Genau.
Also nee. Die Männer haben da leicht reden, ja, das muss man sagen. Aber ich glaube, also du machst es gefühlt, würde ich sagen, genau richtig. Lass es auf dich zukommen. Es ist bei jedem anders. Es gibt auch viele Frauen, die sagen, ich hatte eine tolle Geburt, sofern man das toll nennen kann. Aber es war nicht der Horror, wie es vielleicht andere beschreiben. Und auch ein Effekt, den ich dir sagen kann, den viele sich nicht vorstellen können, sagen wir mal, wenn sie in den Wehen liegen, da sagen viele, nie wieder im Leben will ich das nochmal erleben. Bei meiner Frau war es so, kurz nach der Geburt hat sie sofort zu mir gesagt, sie will ein zweites Kind. Ja, yes. Also das ist, der Körper vergisst der Kopf vergisst dann auch sehr, sehr schnell die 9 Monate, die du jetzt erleben wirst, die letzten 3 Monate noch bis zur Geburt. Da sind auch, ich sag mal, hinten raus die letzten Tage vor der Geburt, denn wenn der Bauch wirklich kugelrund ist und du auch nicht mehr weißt, wie du liegen sollst und dann musst du ständig auf Toilette und es ist alles irgendwie nicht mehr schön. Das ist dann sehr schnell vergessen und die Euphorie kickt dann doch auch sehr schnell irgendwie wieder rein. Ja?
Das höre ich bei meinen Freundinnen. Also die haben jetzt 1-2 Kinder schon und sagen, ach, ich würde am liebsten sofort wieder schwanger werden. Und ich denke mir im Moment gerade, ich bin froh, wenn es jetzt erstmal vorbei ist.
Ja.
Aber ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und ja, ich habe mehr Respekt danach auch über diese Zeit, weil darüber sprechen ja auch Frauen nicht. Also es gibt natürlich super viel auf Social Media und auch natürlich die Erfahrung von meinen Freundinnen oder ja auch Familie. Aber ich glaube, davor habe ich viel mehr Respekt wie vor der Geburt. Ich bin irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin so selbstbewusst. Ich hoffe, dass das auch so dann, also so eintritt bei der Geburt. Aber ich habe eher mehr Sorge danach, wie das so ist, wie ich mich fühle, wie dieser Babyblues, wenn der überhaupt eintritt bei mir. Es kann ja auch sein, dass das gar nicht passiert. Wie ich damit umgehe, ob ich stillen kann, was ich für Schmerzen habe. Auch danach, darüber sprechen ja so wenig Frauen. Ich wusste nicht, dass man wochenlang danach blutet. Das hat mir keiner in der Schule erzählt. Mhm. Das hat mir keiner erzählt, bevor ich schwanger geworden bin, dass ich wochenlang danach eigentlich gefühlt meine Tage habe. Das wird in der Schule, also das hat mir keiner gesagt. Mhm. Ich habe immer nur erklärt bekommen, wie man schwanger wird.
Ja, also gibt's noch, wird es noch einige Aha-Erlebnisse geben, kann ich dir sagen. Auch, ich sag mal, auch wenn du stillst und dein Sohn kriegt dann irgendwann die ersten Zähnchen. Auch das ist sehr unangenehm und auch da können sich die Brustwarzen entzünden. Also auch da wirst du einige Themen mit Sicherheit haben, die man so jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Aber, und das ist, sagen wir mal, was auch Matthias, glaube ich, und ich dir beide aus der Erfahrung mitgeben können. Wir haben ja ein bisschen Vorsprung bei unseren Kindern. Man wächst mit seinen Aufgaben. So hart es in vielen Dingen wird, so unbeschreiblich schön ist es in anderen Situationen. Und wir drücken dir auf jeden Fall mal ganz fest die Daumen, dass bei der Geburt natürlich alles klappt, auch jetzt die letzten Wochen noch alles sauber durchläuft und dass du einen gesunden Jungen zur Welt bringst und ihr ein tolles Kennenlernen habt. Die ersten Wochen und Monate sind doch sehr magisch und macht viele Fotos. Dann sieht man immer, wie schnell sich doch alles verändert und wie groß die kleinen Händchen plötzlich werden und die Füße. Und das ist eine tolle, eine magische Zeit und ja, liebe Leonie, wir danken dir sehr, dass du uns sehr ungefiltert, sehr echt einen tollen Einblick gegeben hast in diese Phase. Wir haben hier zur Health Nerds Pro Edition keine Sprechstunde, aber trotzdem wollen wir natürlich euch die Chance geben in der Community, wenn ihr Fragen habt rund ums Thema schwanger werden, schwanger sein, frisch Eltern geworden, Ernährung, Supplements, Sport treiben, alle Fragen rund um dieses Thema, schreibt uns gerne an podcast@artgerecht.com oder über Instagram. Matthias Baum und sein Wissenschaftsteam werden natürlich euch dann schriftlich antworten. Und allen Schwangeren da draußen oder allen, die es vorhaben, wir drücken euch fest die Daumen. Geht auf diese Reise mit dem nötigen Mut und Respekt und versucht, so gut es geht, ein bisschen gelassen an diese ganzen Themen ranzugehen. Das macht viele Dinge dann doch einfacher. Matthias Baum, herzlichen Dank an dich.
Vielen Dank.
Und Leonie Gast, alles Liebe, alles Gute. Wir freuen uns, dich dann bald wieder im Podcast mal zu hören mit Kind. Und dann machen wir vielleicht mal eine Folge als junge Mutter. Wie sind die ersten Wochen und wie geht's weiter bis zum Kindergartenalter? Okay?
Sehr gerne. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.